Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Kaum hat Lukas Schiemer an meinem Glastisch Platz genommen, beginnt er an den Metallverstrebungen des Tischsockels zu zupfen, entlockt den Saiten einen Klang. Lukas Schiemer, das kreative Multitalent, hat ein neues Instrument entdeckt und sagt ganz leise, so einen Tisch will ich auch. Wahrscheinlich wird er ihn bald haben, denn was er will, bekommt er auch. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast, der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Lukas Schiemer. Lukas Schiemer ist gebürtiger Vorarlberger, doch bereits nach der Matura zog es ihn hinaus in die Welt. Seine musikalisch-professionelle Ausbildung begann er am Konservatorium, die er mit einem Bachelor of Arts im Konzertfach Jazz, Saxophon, abschloss. Anschließend machte er einen Bachelor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien in Instrumental- und Gesangspädagogik, Popularmusik und Saxophon. Laut Selbstbeschreibung erreicht er gerade seinen Moment. Er musiziert, komponiert, betätigt sich als Poet und Songwriter, Künstler, Gärtner und kocht gerne. Ohne sich dabei in den Mittelpunkt stellen zu wollen, hält er von vielem wenig. Den Rest findet er großartig. Soweit die Selbstbeschreibung des Multitalents, das aus jeder Situation das Beste macht. Mit seinem einzigartigen 360-Grad-Video-Performance-Projekt porträtierte der Musiker und Multimedia-Künstler Lukas Schiemer weltberühmte Museen und andere herausragende Orte der Kunst und Kultur. Im Kunst im Gespräch erzählt er nun, wie er die 360-Grad-Videos in den leergefegten Museen produzierte, was es heißt, während eines harten Lockdowns Mutterseelen allein durch die Hallen des Kunsthistorischen Museums, der Sezession in Wien oder im Tito-Bunker in Bosnien-Herzegowina zu flanieren, dabei zu musizieren und ein 360-Grad-Video zu produzieren.
Wie wir alle wissen, war es ja so, am Anfang der Corona-Zeit ist ja die Kultur einfach mal komplett lahmgelegt gewesen, wurde lahmgelegt. Und Konzerte hat man keine mehr spielen können. Man hat einen ganzen Haufen Dinge im Kalender stehen gehabt, die nicht mehr passieren werden und dann größtenteils auch nicht mehr passiert sind. Und hat eigentlich dann irgendwann erfahren, dass man Unterstützung kriegt und eh nicht verhungert, so ungefähr. Das war so das Ding. Aber ansonsten war eigentlich nicht so recht die Perspektive da, was jetzt geschieht, wie lange das dauert, was man machen soll. Und ich habe dann auch manche Termine, die ich schon vorher ausgemacht hatte, schon 2-3 Mal verschoben. Und das war einfach jedes Mal wieder nicht möglich. Und dann im ersten Sommer dann eben nach dem Ding, da habe ich schon eine Zeit hinter mir gehabt, wo ich dachte, okay, was soll ich jetzt anreißen? Da habe ich halt begonnen, mir diese ganze Problemstellung anzuschauen und habe mir so gedacht, okay, das kann man nicht machen, das kann man auch nicht machen. Online-Konzerte, ja, kann man machen, ist aber ein bisschen langweilig und so weiter und habe halt so hin und her überlegt. Und dann bin ich einfach auf diese Idee gekommen. Die Leute können nicht mehr ins Museum gehen, um Kultur zu genießen. Man kann sich nichts mehr anschauen. Ja, dann muss man ihnen halt diese Kultur nach Hause bringen. Und da war meine Idee eigentlich, ja, ein spezielles Projekt zu machen, wo ich im Prinzip in diese leeren Hallen gehe. Das erste Projekt, das ich ja umgesetzt habe, war im Kunsthistorischen Museum. Und das war ein Wahnsinn, dass ich jetzt da in diesem komplett leeren Museum ganz alleine, eine einzige Person war außer mir noch da anwesend, der mir ab und zu eine Türe geöffnet hat, wenn ich mit meinem Einkaufswagen gekommen bin und da durchflaniert bin und diese Musik aufgenommen habe. 2 Tage lang da drin gearbeitet habe in diesem leeren Museum, das war einfach gespenstisch und schön und besonders. Und genau, das war eigentlich die Idee, einfach diese stillgelegten Kulturstätten irgendwie wiederzubeleben und das nach außen zu tragen und zu schauen, dass man da irgendwie was machen kann. Und natürlich auch für mich Arbeit zu generieren.
Hat sich jemand gefilmt, wie Sie mit dem Einkaufswagen durch die leeren Hallen gingen?
Na, das habe ich alles selbst gemacht tatsächlich.
Was ist denn in dem Wagerl alles drinnen gewesen?
Also dieser Einkaufswagen war wie ein kleiner ORF-Funkwagen im Endeffekt. Da war einfach alles dabei. Also ich habe da vor mir diesen kleinen Synthesizer gehabt, mit dem konnte ich über Computerprogramme jedes mögliche Instrument anspielen und triggern und gleichzeitig die Sachen auch loopen, kleine Sprachaufnahmen abspielen, alles Mögliche, was ich so recherchiert habe, gefunden habe zu diesem Thema, zu diesem Museum, das ich da porträtiert habe. Diese ganzen Sachen, die waren da alle da drin und die habe ich alle steuern können. Dann habe ich vor mir ein Mikrofon hängen gehabt, das war für die Stimme. Das ist in ein kleines Interface gegangen, im Einkaufswagen. Und auch ein Mikrofon an meinem Saxophon, das mir ja immer am Hals gebaumelt ist. Das ist auch in das Interface gegangen. Und jetzt habe ich das einfach alles live während dem Gehen aufgenommen und dabei noch vorne am Einkaufswagen eine kleine 360-Grad-Kamera installiert. Und die hat das alles gefilmt.
Sozusagen mit einer Hand
geschoben, mit der anderen gespielt und gesungen. Und wenn ich dann Saxophon gespielt habe, habe ich extra eine Schnur wie einen Gurt um mich gebunden unter meinem Mantel, dem weiten. Und dann habe ich den Einkaufswagen hinter mir herziehen können, während ich mit dem Saxophon flanierend spiele und Saxophon spiele. Und im Kopfhörer habe ich natürlich gerade gehört, was ich gerade davor als Begleitung eingespielt habe, worüber ich jetzt mein Saxophon-Solo spiele. Und das Tolle war, dass man dann im Nachhinein diese Sachen auch noch einzeln bearbeiten kann. Also, dass man wirklich eine richtige Mehrspuraufnahme hat. Also, ich kann die ganzen einzelnen Teile der Musik, die einzelnen Spuren, die einzelnen Instrumente, die ich eingespielt habe, separat noch bearbeiten, also abmischen, mastern. Und dann hat man im Endeffekt wirklich ein schönes, kompaktes, wie ein eigens geschaffener Soundtrack, der auf diesem Weg eingespielt wurde. Bis auf wenige Ausnahmen bei manchen Locations, wie zum Beispiel beim Bunker in Sarajevo, ist das nicht gegangen.
Erzählen Sie mir von diesem Abenteuer. Sie haben das Projekt ja mit Sabine Kerntaler verwirklicht. Sie hat damals das österreichische Kulturforum in Sarajevo geleitet.
Genau, da war die Sabine, da habe ich die Sabine kennengelernt, die mir jetzt ja scheinbar auch dieses Interview beschert. Ich habe mit der Sabine und ihrer Assistentin, die auch unten an der Botschaft gearbeitet hat, mit der Nina, echt eine super Zeit gehabt. Das war so außergewöhnlich mit den beiden. Wir hatten es richtig fein und richtig lustig. Und die Sabine hat mir dieses unmögliche Projekt realisiert, dass ich da in diesem Tito-Bunker eben ein Video machen durfte, war ich auch 2 Tage in dem Bunker drin, der ja 10.000 Quadratmeter groß ist und bis Anfang der 90er geheim war. Also man hat halt nicht gewusst, dass es diesen, ja, war einfach geheim gehalten. Das war eines, also ist eines meiner Lieblingsprojekte, das ich da umsetzen durfte in Sarajevo. Ja.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, in den Bunker zu gehen?
Es war immer so, ich habe einfach dieses Projekt mit all seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten angepriesen.
Den Leiterinnen und Leitern österreichischer Kulturforen und zwar weltweit, richtig?
Genau, versucht zu erklären, worum es geht, weil es ja gar nicht so leicht ist. Ja, ein kompliziertes Projekt, wo man zuerst einmal sich denkt, was macht der da eigentlich? Das habe ich versucht, irgendwie in knappen Worten so zusammenzufassen, dass man es verstehen kann, wenn man will. Und dann habe ich, wenn dann Interesse gekommen ist von einem Kulturforum, habe ich mit denen dann gemeinsam nach Möglichkeiten der Umsetzung gesucht. Und mit der Sabine habe ich sofort einen ganz netten Kontakt gehabt. Und haben wir gemeinsam drüber nachgedacht, meistens mit einem Zoom-Gespräch oder so haben wir das gemacht, wo wir das denn jetzt machen könnten. Und das war Sabines Idee mit dem Bunker. Sie wollte immer schon was dort umsetzen und hat dann plötzlich gesehen, okay, das könnte jetzt wirklich gehen.
Ein weiteres Projekt haben Sie mit der österreichischen Botschaft in Indien entwickelt.
Also mit der indischen Botschaft habe ich das Projekt im Kunsthistorischen Museum umgesetzt.
Wie ist das zustande gekommen?
Das war im zweiten Lockdown oder so. Alle waren komplett entmutigt bereits von diesen Online-Konzerten und diesem Zeug, was man halt auch so versucht hat zu machen, was halt alles irgendwie nicht so toll angekommen ist und niemanden so recht interessiert hat. Und dann habe ich dieses Projekt gerade entwickelt gehabt und das waren die ersten, die gesagt haben, ja, wir wollen das unbedingt machen. Und dann haben wir halt überlegt, wo wir das machen könnten und Reisen war zu der Zeit noch unmöglich. Also haben wir gesagt, ich mache was in Wien. Und dann habe ich halt da unterschiedliche Museen angeschrieben, unter anderem das Kunsthistorische Museum und über 2, 3 Ecken ist es dann zustande gekommen.
Welche Museen noch?
Welche ich noch porträtiert habe. Ich habe noch die Sezession gemacht. Es war auch ein sehr tolles Projekt. Was mir so gut gefallen hat, war einfach die Auseinandersetzung mit der eigenen Kunstgeschichte da direkt ums Eck, wo man dann wieder mal damit in Berührung kommt, was da passiert ist um die Jahrhundertwende. Und es war sehr interessant. Und dann habe ich noch in der neuen Galerie Graz, da gibt's das Bruseum. Und im Bruseum war ein Zeitgenosse vom Bus ausgestellt, der Dominik Steiger. Und ich habe den nicht gekannt davor. Und dann habe ich das vermittelt bekommen. Das war über das Kulturforum in New York. Und dann habe ich mich auseinandergesetzt mit dieser Kunst von Dominik Steiger und mich hat das so direkt berührt und angesprochen. Das hat mir so dermaßen getaugt und mich so inspiriert. Das war so wirklich, ich habe mich so erinnert an meine eigene Studienzeit, was ich mit dem Benny aufgenommen habe am Bartisch mit irgendwelchen billigen Mikrofonen oder sonst irgendwas. Was der für Sachen gemacht hat, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen, improvisiert. Es war auch ein so tolles Projekt, dort durch die Ausstellung zu gehen.
Fassen wir diese Videoinstallationen mit Musik noch einmal zusammen. Es war Ihre Idee. Sie sind im zweiten Lockdown gesessen, im ersten Lockdown gesessen und haben sich gedacht, was mache ich jetzt nur? Ich will arbeiten, ich will musizieren, ich will hinausgehen und ich möchte außerhalb der Online-Konzerte präsent sein, was unternehmen. Sie haben Kontakt mit der Auslandskultursektion in Österreich oder haben sofort mit Kulturforen in Indien, in Sarajevo, in New York aufgenommen und das Konzept vorgestellt. Und die haben dann mit Ihnen was entwickelt oder wie ist es jetzt gewesen und wie viele Kulturforen waren beteiligt?
Also, ich habe mir das Konzept überlegt, eben aus den erwähnten Nöten heraus. Und dann habe ich eine Demo, 2 Demo-Videos gemacht auf der Angewandten in Wien. Da hat mir eine Freundin geholfen, eine, die dort unterrichtet, die Anna Fashoff. Die hat mir auch geholfen bei der Entwicklung mit dieser 360-Grad-Kamera, weil sie mir die geliehen hat. Die hat die von einem Studenten ausgeliehen, hat mir die geliehen. Und dann erst später, wo ich dann gesehen habe, okay, damit kann ich wirklich was machen, damit kann ich arbeiten, habe ich mir die gekauft. Und dort habe ich die 2 Demo-Videos gemacht und damit ging ich dann hausieren quasi und habe sämtliche Kulturforen, die mich interessiert haben, angeschrieben mit dem Projekt. Und die reagiert haben und interessiert waren, mit denen habe ich das dann aufgezogen. Und da haben wir dann auch gemeinsam, das war dann wieder meine Idee, dass es wie eine Serie ist. Also es ist wie Episode 1, Episode 2, Episode 3 von einer Serie. Und so wurde das dann aufgezogen und so sind die auch benannt auf YouTube.
Das ist ja höchst spannend. Was hat die Pandemie alles an Kreativität hervorgebracht? Sie haben das Projekt dann auch live vorgestellt oder gibt es nur online die Ergebnisse zu sehen?
Ich habe dann bei der letzten Produktion in Kolumbien, da habe ich direkt vor Ort in Bogotá das Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Das ist ein Gedenkmuseum in Bogotá. Habe ich gearbeitet und in Medellín. Und die Kooperationspartner in Medellín, das ist eigentlich die örtliche Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Und die haben eine eigene Kulturschiene, eine ganz spannende und sind irrsinnig aktiv und machen Kulturprogramm jeder Art. Konzerte, Kino, Theater, haben ein eigenes Orchester, haben ein ganzes Musikhaus, wo dieses Orchester proben kann. Und die wollten dann, dass ich das bei einer Art intermedialen elektronischen Festivalabend aufführe live. dann habe ich ihnen natürlich erklärt, naja, das geht jetzt ja nicht, weil das Video existiert ja noch nicht, wenn ich dort bin. Ich musste sie ja zuerst einmal nachbearbeiten und so weiter. Und dann habe ich einfach Teile der vorigen Produktionen. Man kann sich das so vorstellen. Also wenn man jetzt ein 360-Grad-Video hat, dann sieht man in diesem Video einfach alles. Nach oben, nach unten und in jede Richtung. Und als Zuseher muss ich jetzt auf YouTube auswählen, wo blicke ich hin. Ja, ich kann das wie in einem Computerspiel. Und wenn ich jetzt aber im Nachhinein, ich habe diese ganze große Datei und jetzt kann ich das so bearbeiten, dass ich das im Vorhinein schon auswähle und ich mache ein ganz normales wie ein Kinofilm draus. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir meine Lieblingsszenen aus den besten Videos rausgenommen und habe die nachbearbeitet mit den für mich schönsten schlüssigen Momenten und habe die Musik dann quasi teilweise live gespielt und teilweise vom Video abgespielt. Also habe dann da Teile eben live gesungen, live Saxophon gespielt dazu und so weiter. Und das habe ich eben in Medellin kurz einmal gemacht, 20 Minuten nur. Und dann habe ich aber ein volles Konzertprogramm einmal beim Jazz im Sägewerk in Bad Hofgastein gespielt als Eröffnung vom Festival. Es war sehr schön und dann war es das leider auch schon wieder. Ich habe das dann einfach nicht so weiterverfolgt.
Schade, muss man dazu sagen, aber es war wahrscheinlich auch eine einsame Arbeit.
Ja, das war's, ja. Also ich bin einfach, ja, eigentlich dabei hauptsächlich alleine gewesen immer. Sogar, wenn ich da zum Beispiel in Bogotá gearbeitet habe, bin ich in diesem Museum da rumflaniert, war einfach den ganzen Tag mehr oder weniger alleine, auch dann selber am Bearbeiten. Ich habe ja auch gar nicht so viel vorbereiten können. Ich habe mich immer eingelesen, Dokumentationen angeschaut, zum Beispiel beim Bunker in Sarajevo habe ich die gesamten Jugoslawienkriege natürlich mit Dokumentationen angeschaut, überall versucht, einen Einblick zu bekommen, worum geht's da. Das Gleiche, die ganzen Bürgerkriege in Kolumbien. Herauszufinden, wo gehe ich dahin, was ist das Thema, was und dann versuchen auch Input im Internet zu finden, also irgendwelche kurzen Sprachsamples oder Sachen von Menschen vor Ort und auch Musik von vor Ort zu verwenden. Genau.
Wie Sie dann das erste Live-Konzert wieder gespielt haben, das war ja wahrscheinlich nicht alleine, sondern in der Gruppe. Was war das für ein Gefühl?
Da muss ich gerade überlegen, was war denn das, mit wem habe ich denn da gespielt? Mir fällt nicht ein, mit wem ich das erste Konzert gespielt habe.
Das finde ich interessant, weil ich dachte, das muss ein Highlight gewesen sein, endlich wieder heraus, hinein in die Gruppe.
Ja, das war bestimmt so, aber jetzt einfach ad hoc fällt mir nicht ein, mit wem das war. Ich kann nicht einmal im Kalender nachschauen, weil den hat's mir gelöscht vor im April. Nämlich die letzten 5 Jahre sind weg.
Warum Kolumbien?
Kolumbien war erstens einmal wieder so dieselbe Herangehensweise. Ich habe mir Orte rausgesucht, die ich anschreiben möchte. Und die österreichische Botschaft in Kolumbien war eines davon und habe auch einen netten Kontakt bekommen, die sehr interessiert war und das mit mir umsetzen wollte. Und allgemein habe ich einfach eine große Affinität zu Südamerika, Lateinamerika, weil ich halt insgesamt 1 Jahr in Argentinien gelebt habe und 2,5 Jahre mit einer Argentinierin zusammen war und einfach auch fließend Spanisch spreche. Und dementsprechend ist dann halt mit mir leicht, so ein Projekt umzusetzen, weil ich mich halt kommunizieren kann, ich kann mit allen sprechen, ich brauche jetzt niemanden, der mich begleitet und das mit mir umsetzt.
Faszinierend, von Vorarlberg hinaus in die große Welt. War das immer schon so, Neugierde über die Berge hinauszuschauen?
Ja, das war bei mir, also ich bin ja direkt nach der Matura schon weg. Direkt nach dem Valais, ich glaube 2 Tage nachher, bin ich nach Wien. Das erste Mal habe ich den ganzen Sommer über in Wien gearbeitet. Und dann hat es einen Rückschlag gegeben, habe ich einmal leider 3 Wochen Elektrotechnik studiert. Aber immerhin habe ich nach 3 Wochen schon herausgefunden, dass nichts für mich ist und habe es wieder bleiben gelassen. Na, aber die Liebe zum Reisen ist immer groß gewesen. Sie ist jetzt aber auch ein bisschen kleiner geworden, weil ich einfach doch schon viel unterwegs war. Und jetzt bin ich nicht mehr so heiß drauf, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Bin auch einfach ganz gern da.
Lukas Schima ist kein weltfremder Saxophonist. Ihm sind die weltpolitischen Probleme sehr bewusst und die Hilflosigkeit vieler, damit umzugehen. In einem Interview meinte er einmal, das habe ihm am Musikersein zweifeln lassen. Er dachte, gegen die Missstände Stellung beziehen zu müssen. Auch zur Klimakatastrophe wollte er nicht länger schweigen. Seine Antwort? Texte zu den Themen zu schreiben und Jazz dazu zu komponieren. Das war 2019.
Ja, das war ein Herzensprojekt von mir. Da habe ich mir irgendwie auch gedacht, dass ich, wenn ich schon die ganze Zeit so viel unterwegs bin und da mit Abgasen die Umwelt belaste, weil ich ja dann doch im Flieger sitze, dann sollte ich doch irgendwie auch etwas mitbringen, einen Gedanken oder den Leuten vielleicht meine Ideen vermitteln. Und ich habe das dann sehr ernst genommen und im Nachhinein betrachtet habe ich es dann manchmal zu ernst genommen. Es ist nicht der Effekt eingetreten, den ich mir gewünscht hätte damals. Also es ist irgendwie wenig Resonanz gekommen aus den Ecken, wo ich geglaubt hätte, da werde ich jetzt andocken mit denen. Also zum Beispiel mit im Politischen, dass jetzt die Grünen auf mich zukommen und sagen, hey super, ob wir vielleicht einen Song machen können oder irgendwas oder Bezirksfest spielen oder sonst irgendwas oder... Also ich habe am Anfang war ich sehr aktiv und habe dann auch Leute von NGOs zum Beispiel zu einer Video-Release-Party eingeladen, die dann dort gesprochen haben, wo wir gemeinsam über diese Themen reden können. Die waren von Fridays for Future und solche Sachen habe ich dann gemacht. Aber selber von denen ist nie irgendwas zurückgekommen, nie. Und sie haben auch meinen Content nie geteilt oder geshared oder sonst irgendwas, ja. Und dann habe ich mir gedacht, und ich bin dann auch irgendwie, eine Freundin von mir war auch in diesen NGOs dann drinnen und bin dann auch dahinter gekommen, dass das alles wirklich Einzelkämpfer sind. Erstens mögen sie sich gegenseitig nicht, diese unterschiedlichen NGOs. Ist mir irgendwie erzählt worden, ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht dieser verbindende Effekt, den ich mir gewünscht hätte, dass man irgendwie so Leute findet, wo man sagt, hey, wir ziehen an einem Strang und das ist cool, was du machst. Vielleicht wird's noch cooler, wenn wir gemeinsam was machen und wir was dazugeben und du nimmst das oder du machst das oder bla bla bla. Das ist nicht passiert. Ja.
Womit würden Sie auf die Herausforderungen der Gegenwart reagieren? Wieder mit Jazzmusik?
Ja. Gute Frage. Naja, ich würde mir jetzt fast, wenn ich jetzt wieder ein Projekt starten würde, weil ich weiß ja noch nicht, ob ich das mache, dann würde ich vielleicht einmal ganz unbefangen, ohne eine bestimmte Thematik aufarbeiten zu wollen, starten. Also dann würde ich einmal einfach mit Musik beginnen und nicht gleich von vorne weg so programmatisch denken und schon an einen Inhalt und eine Botschaft denken, sondern vielleicht einfach mal ans Musikmachen denken, weil das war mir, wie gesagt, im Endeffekt dann schon zu stark.
Der Inhalt war zu stark.
Genau, also mir war es im Endeffekt zu viel Fokus auf dem Inhalt und auf der Botschaft und auf dieser Klimathematik, da ist mir zu viel Fokus drauf gelegt. Mir hat die Musik natürlich sehr gut gefallen, aber ich habe gemerkt, die Menschen, wenn die jetzt Jazz hören wollen oder Musik hören wollen, dann sind die oft im selben Moment gar nicht so begeistert, wenn da jetzt auch noch irgendjemand ein Thema anschneidet, über das man jetzt eigentlich nicht nachdenken möchte.
Das war mit der Gruppe Barry Good. Habt ihr euch getrennt?
Ja, also diese Band gibt's jetzt nicht mehr. Da ist halt auch einfach Corona dazwischen gekommen. Wir haben uns nie offiziell getrennt, aber es ist schon so, eigentlich gibt's das Projekt nicht mehr. Es ist einfach daran gescheitert, dass da wieder bestimmte Konzerttermine angestanden sind. Die sind zweimal verschoben worden, dann dreimal verschoben worden und dann war die Luft raus. Und ich habe auch irgendwie einfach dann viele andere Dinge im Kopf gehabt und das nicht mehr weiterverfolgt.
Was ist jetzt im Kopf, im kreativen Kopf von Lukas Schima? Was bringen die Augen zum Leuchten, wenn er daran denkt?
Ich habe über die letzten 4-5 Jahre ein Haus renoviert und habe im Dachgeschoss ein kleines Aufnahmestudio gemacht. Wo? Im Süden von Wien, also so 40, 45 Minuten von da am Ende des Helenentals. Und da in diesem kleinen Studio gibt es einen Flügel, einen kleinen, feinen und drei getrennte Aufnahmeräume. Und da kann man irrsinnig toll arbeiten. Und da freue ich mich jetzt drauf, das einmal irgendwie umzusetzen. Also mich in diesem Raum auszutoben, was auch immer da kommen möge. Also ich bin auch eben daran interessiert, auch andere Gruppen aufzunehmen. Ich habe jetzt dieses Jahr auch schon 3 Bands aufgenommen und habe es auch schon angemeldet, das Gewerbe. Darf jetzt ein Tonstudio führen.
Also Unternehmer?
Ich bin jetzt Unternehmer, ja. Ich bekomme jetzt auch diese ganzen Briefe.
Ist es eine Teamarbeit oder nur Lukas Schima allein?
Ja, da gibt es jetzt viele verschiedene Versionen dieses Szenarios. Eine ist, ich möchte auf jeden Fall wieder, also ziemlich sicher wieder eine Band machen. Vielleicht auch diesmal eine kleinere Band, entweder ein Trio oder ein Quartett. Das wäre mal ein Projekt halt, wo wir dann halt bei mir draußen aufnehmen und das halt neu starten und ein neues Programm machen. Und das andere ist mit meiner Partnerin gemeinsam, die selbst auch Gitarre spielt und singt oder eigentlich Oboistin ist. Die hat Rhythmik studiert, Musik und Bewegungspädagogik und unterrichtet seit vielen Jahren und die macht jetzt ein Jahr Pause beim Unterrichten. Und wir werden auch im Winter mal 6 Wochen oder so oder ein bisschen länger nach Mittelamerika fliegen, eine ganz gute Freundin besuchen. Und mit ihr gemeinsam möchte ich auch ein Projekt anstarten. Genau. Wissen wir noch nicht genau, was wir machen. Die Vorstellungen sind noch so divers. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir rausfinden, was wir da wirklich machen wollen.
Wenn Sie an den kreativen Prozess des Komponierens denken, ist es immer Jazz? Ist es manchmal vielleicht auch Klassik? Wird es vermischt mit der Wiener Musik, mit Popkultur, mit Hip-Hop? Gibt es ein Genre oder ist das dann ganz einfach im Kopf und die Noten sind automatisch im Saxophon?
Also es ist ganz, ganz unterschiedlich bei mir. Also ganz oft beginnt es am Klavier, schreibt dann was am Klavier und entweder ich habe schon einfach eine Melodie im Kopf und spinne die dann einfach weiter und schau, welche Harmonien mir dazu gefallen. Oder ich beginne mit einem Text, den ich davor schon geschrieben habe. Oder ich mache beides parallel. Gibt's alles. Also so unterschiedlich. Stilistisch ist bei mir ganz offen. Ich glaube einfach, alles, was irgendwo reingeht, kann auch wieder rauskommen. Und bin ja schon eben in meiner ganzen Kindheit regelmäßig zu klassischer Kammermusik eingeschlafen, immer wieder, weil am Montag war halt sowieso immer Quartettprobe und das hat man dann natürlich, das sind so Kindheitserinnerungen, liegt man im Bett und man hört halt das Quartett von drüben spielen. Also, und bei uns wurde halt natürlich viel Musik gehört und auch gespielt. Von dem her, glaube ich, kann da alles Mögliche bei mir rauskommen. Ich mache ja auch Theatermusik sehr gerne.
Arbeiten Sie mit Theatern zusammen?
Ja, dieses Jahr habe ich mit dem Landestheater in Bregenz wieder den Jugendclub gemacht. Den mache ich schon seit ein paar Jahren mit meinem Bruder gemeinsam. Das war dieses Jahr sehr lustig, weil der Michael hat ein Stück geschrieben, mein Bruder, und es war eine Mischung aus Ali Baba und die 7 Räuber und Robin Hood und hat also geheißen Ali Hood. Das war sehr witzig. Und normalerweise machen wir das immer alles partizipativ, also dass die Jugendlichen, die in dem Jugendclub spielen, auch musizieren. Dieses Mal haben sie es selber nicht gewollt, weil sie gesagt haben, es ist ihnen zu viel, weil es einfach schon immer für sie sehr viel zu lernen war, weil sie halt dann live auf der Bühne musiziert haben und den Text und das Schauspiel. Jetzt habe ich dieses Mal die ganze Musik gemacht. War auch sehr cool, hat auch voll viel Spaß gemacht. Ja. Und sonst, ja, jetzt haben wir 3 Jahre hintereinander im Dschungel ein Kinderstück für Kinder ab 5 oder ab 6 aufgeführt. Wind heißt es.
Dschungel, muss man dazu sagen, ist ein Theater in Wien im Museumsquartier.
Genau. Das geht aber nicht vom Dschungel aus, sondern von einem freien Theaterensemble, von einer Gruppe, die heißen Marke Marke. Machen ganz viele verschiedene Projekte. Das größte Teil ist im Jugend- und Kindertheaterbereich.
Solange es Kinder gibt, war ein Hörspiel mit Rhythmik und Bewegung in Anlehnung an Ernst Jandls 5 Mann-Menschen.
Die Idee ist gekommen von einer Rhythmikerin, von der Leonie Bruckner. Wir haben uns getroffen, haben gesagt, wir würden gerne irgendwas Literarisches umsetzen und jeder hat so irgendwelche Ideen gehabt und sie ist eigentlich mit dem Jandl Fünf-Mann-Menschen dahergekommen und wir haben alle dann gesagt, das muss es werden. Wir waren ja auch zu fünft und das war ein sehr tolles Projekt. Voll. Auch für mich irgendwie und für die anderen beiden Musiker auch. Wir waren ja drei Musiker, eine Schauspielerin und eine Rhythmikerin. Das Besondere für uns Musiker war halt, dass wir aktiv auf der Bühne als Darsteller auch waren. Also wir waren da genauso Darsteller wie die anderen beiden auch. Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, hat mir sehr gut gefallen.
Ernst Jandl hat ja auch einen besonderen Sprachrhythmus.
Stimmt. Ja.
Sie haben schon erwähnt, dass in Ihrem Elternhaus viel musiziert wurde. Alle, die musizierten, spielten Geige. Das war für Sie mit ein Grund, Saxophon zu studieren. Dabei ist es aber nicht geblieben. Sie spielen auch Klavier, singen und mit Ihrer Familie spielen Sie Wiener Lieder. Wer ist Lukas Schiemer?
Also, ich bin in Dornbirn aufgewachsen und da steht auch das Elternhaus. Und beruflich bin ich der einzige Berufsmusiker. Mein Papa wäre immer gerne mal Geiger geworden früher, aber das hat ihm sein Vater verboten, worauf er Jurist geworden ist. Und hat aber sein ganzes Leben lang nicht aufgehört, Geige zu spielen. Er hat immer aktiv Quartett gespielt, eigentlich fast jede Woche. Und hat er andere Sachen musikalisch auch gemacht. Und sonst sind alle anderen, haben leider das Musizieren dann irgendwann aufgegeben. Also kein einziger spielt mehr das Streichinstrument. Da bin ich gut auch weggekommen, weil ich halt was anderes gespielt habe. Und mein Bruder ist noch Schauspieler. Der kommt dann halt eher mal mit einer Gesangseinlage oder so irgendwas.
Das heißt, es gibt keine Hausmusik mehr.
Gibt eben unser Wiener Lieder Trio mit meinem Bruder, der rezitiert und singt und mein Papa spielt Geige und ich spiele Klavier. Und das ist eines der Corona-Projekte, die gestartet haben und dann nicht mehr aufgehört haben.
Aber warum habt ihr euch gerade Wiener Lieder ausgesucht?
Ja, weil mein Papa hatte einen Arbeitskollegen bei der GKK, bei der Vorarlberger Gebietskrankenkasse. Und der hat ihn irgendwann in der Pension einmal gefragt, ob er mit ihm Wiener Lieder spielen würde. Jetzt fällt mir so ganz schnell der Name nicht ein, aber auf jeden Fall dieser Besagte war eigentlich ein gar nicht so unbeschriebenes Blatt musikalisch. Also der hat auch Lieder geschrieben und er war halbwegs bekannt für seine Wiener Liederinterpretationen. Und da ist der Papa zum Wiener Lied gekommen. Und der Michi und ich, mein Bruder und ich, wir sind anders zum Wiener Lied gekommen. Einerseits haben wir halt in Wien studiert. Und haben da Berührungspunkte dann mit diesem Liedgut gehabt. Ich glaube, es war auch einfach das Naheliegendste, was uns jetzt so zu dritt in die Quere gekommen ist. Im Positiven gemeint natürlich.
Singen Sie auch?
Ich singe auch, ja, voll.
Wie geht es mit dem Dialekt, vor allem dann, wenn Gwaltinger Lieder dazukommen?
Ja, das macht mir eh Spaß. Also ich bin dann sicher trotzdem immer noch weit davon entfernt, jetzt ein richtiger Werner zu sein und es auch richtig gut zu. Also halt, ich glaube, wir kriegen das schon ganz gut hin. Vor allem, wenn man es dann nicht in Wien aufführt, geht's ja.
Ich wollte jetzt so einen richtigen Wiener Dialekt entlocken, aber es ist mir noch nicht ganz gelungen.
Na, das werde ich jetzt gar nicht versuchen, da bin ich zu nervös, wenn wir das jetzt aufnehmen.
Lukas Schiemer, der Künstler, der um die Welt reist, inspiriert von den österreichischen Kulturforen und der Auslandskultursektion des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Mein nächster Gast bei Kunst im Gespräch ist der Schriftsteller Karl Markus Gauß. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.